Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ein Podcast von NDR Info.
Durch das Fasten geben wir andere Bereiche des Lebens besseren Platz und würdigere Zeit. Und deswegen, gerade vor Weihnachten, fasten wir, um das Verzicht zu lernen, Selbstbeherrschung zu erreichen und an die anderen zu denken, die zwangshaft fasten müssen, weil sie nichts haben.
Wenn wir ein gehöriges Maß an Freiheit behalten wollen, werden wir bestimmte Verzichte und bestimmte Einschränkungen anerkennen müssen. Also mit anderen Worten, zwischen Verzicht und Freiheit besteht überhaupt kein Widerspruch. Jedenfalls unter den neuen, auch ökologischen Bedingungen sind sie enger miteinander verknüpft als je zuvor.
Weihnachten, Advent und Verzicht. Das sind ja Worte, die wollen gar nicht so zusammenpassen. Das könnte man zumindest denken, wenn man beobachtet, wie sehr wir gerade jetzt als Konsumenten umworben werden. Und fast vergessen ist, in der katholischen Kirche, da war es jahrhundertelang üblich, auch im Advent zu fasten. Wir fragen, warum bei Katholiken diese Tradition heute praktisch überhaupt keine Rolle mehr spielt. Und wir erfahren, warum koptisch-orthodoxe Christen am Fasten im Advent festhalten.
Fasten ist zeitlich begrenzter Verzicht. Um Verzicht in einem viel umfassenderen Sinn geht es dem Philosophen und Theologen Jean-Pierre Wils. Er sagt, wenn wir unsere Freiheit bewahren wollen, wird Verzicht einen entscheidenden Stellenwert in unserem Leben einnehmen müssen. Fasten im Advent? Was Verzicht mit Freiheit zu tun hat? Das ist unser Thema heute bei Vertikal Horizontal, dem Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft. Herzlich willkommen, sagen Brigitte Lehnhoff
und Florian Breitmeier. Brigitte, du hast ja nach religiösen Gemeinschaften gesucht, die das Fasten im Advent noch praktizieren. Und fündig geworden bist du in Klöstern der Benediktinerin, aber auch in der koptisch-orthodoxen Kirche. Und auf diese Glaubensgemeinschaft, da wollen wir nun genauer schauen. Das Wort Kopte leitet sich vom griechischen Aigyptos ab, was nichts anderes bedeutet als Ägypter. Die koptisch-orthodoxe Kirche hat ihren Ursprung also in Ägypten, ist heute aber weltweit verbreitet. In Deutschland gehören dieser Kirche etwa 20.000 Christinnen und Christen an.
Aus der Weihnachtsliturgie hören wir den Lobgesang für die heilige Jungfrau Maria. Wie alle liturgischen Gesänge ist er durch Priester und Vorsänger von Generation zu Generation mündlich überliefert. Daran ist zu erkennen, wie sehr die koptisch-orthodoxe Kirche sich als bewahrende Kirche versteht, und so bewahrt sie eben auch die Tradition des Fastens im Advent.
Fasten ist ein entscheidender Bereich in unserer Kirche und ein entscheidender Bestandteil unserer Zeremonien, denn die erste Erbsünde der Menschheit war mit dem Essen verbunden. Also schon im Alten Testament, so wie im Neuen Testament, erfahren wir, dass das Fasten ein Tugend ist und ein Mittel unter anderem, um Spiritualität zu erreichen und die Reinigung der Seele zu bekommen, neben anderen Tugenden, zum Beispiel neben dem Gebet.
Das sagt Bischof Anbar Damian. Er ist oberster Repräsentant der koptisch-orthodoxen Kirche in Deutschland und betreut zugleich die Gemeinden im Bistum Norddeutschland. Seinen Sitz hat er im Kloster der heiligen Jungfrau Maria und des heiligen Mauritius in Höxter-Brenkhausen. Dort, in der farbenprächtig ausgemalten Klosterkapelle, habe ich mit dem Bischof über das Fasten im Advent gesprochen.
Vor Weihnachten fasten wir, um uns vorzubereiten, den König aller Könige, den Fürsten des Friedens zu empfangen. Wir machen für ihn in unserem Herzen eine reine und eine würdige Krippe. damit er in uns wohnen kann und in unserem Herzen wirken kann. Durch das Fasten, freiwilliges Fasten, denken wir an die Selbstbeherrschung. Durch das Fasten lernen wir das Verzicht. Durch das Fasten beschäftigen wir uns mit viel wichtigeren Themen, als die Zeit in der Küche zu verbringen und das Essen genussvoll zu verzehren. Durch das Fasten, freiwilliges Fasten, erinnern wir uns an die Menschen, die zwangshaft fasten müssen, weil sie nichts haben.
Nun haben wir von Bischof Damian erfahren, was mit dem Fasten erreicht werden soll. Aber wie kann ich mir das eigentlich ganz konkret vorstellen, diese Fastenpraxis?
Also erst einmal der Termin. Die Fastenzeit hat vor wenigen Tagen begonnen, am 25. November, und sie endet zum orthodoxen Weihnachtsfest in der Nacht vom 6. auf den 7. Januar. Fasten konkret bedeutet in der koptischen Kirche, eine gewisse Zeit nüchtern zu bleiben und danach nur vegetarisch oder vegan zu essen.
Wir haben eine Liturgie meistens um die Mittagszeit. Davor essen wir nicht, trinken wir nicht. Und nach der Liturgie dürfen wir zum ersten Mal unsere Mahlzeit nehmen, nämlich 13, 14 Uhr. Und dann essen wir eben was Vegetarisches oder Veganisches. Gemüse, Obst, aber keine tierischen Produkte.
Beziehen sich eigentlich diese Aussagen nur auf die Mönchspriester im Kloster oder auch auf alle koptischen Christen?
Also das Fasten gilt für alle. Aber Bischof Anbar Damian betont ausdrücklich, dass es kein rigides Fastenschema gibt. Das bedeutet zum einen, die Gläubigen wachsen von Jahr zu Jahr mehr in diese Fastenpraxis hinein. Und der Beichtvater, den jeder und jede Gläubige hat, bespricht individuell, wie lange der oder die Fastende nüchtern bleiben soll. Bei einem Kranken wird die Empfehlung also anders ausfallen als bei Gesunden, bei Kindern natürlich anders als bei Erwachsenen.
Vor dem Weihnachtsfest ist das Fasten nicht so allzu streng, sodass wir sogar Fisch und Meeresfrüchte essen dürfen, allerdings nicht am Mittwoch und nicht am Freitag. Mittwochs und freitags das ganze Jahr bis auf die 50 Tage nach der Auferstehung, also nach Ostern, fasten wir das ganze Jahr. Am Mittwoch erinnern wir uns an den Tag, wo das Urteil verkündet worden war, dass Christus gekreuzigt werden muss. Und am Freitag erinnern wir uns an seine Kreuzigung.
Wir haben etwas über das Adventsfasten in der koptisch-orthodoxen Kirche gehört, aber auch in der katholischen Kirche war das Fasten im Advent doch über Jahrhunderte geübte Praxis.
Genau. Und gesprochen habe ich darüber mit Manfred Becker-Huberti. Der katholische Theologe war langjähriger Pressesprecher des Erzbistums Köln, ist bis heute Hochschullehrer und Experte für religiöse Bräuche. Er sagt, die Vorbereitung auf Weihnachten durch Fasten hat sich wahrscheinlich im 4. Jahrhundert etabliert, in Spanien und Gallien.
Dort kommt eine dreiwöchige Vorbereitungszeit auf das Weihnachtsfest zustande, nämlich der Adventus oder die Epiphania, die Zeit der Vorbereitung auf dieses kommende Fest. Kennzeichen sind Fasten und gute Werke, und das Ganze hat wohl den Sinn gehabt, sich auf den Tauftermin, der auf Weihnachten lag, vorzubereiten. Und das machte die ganze Gemeinde.
Die Taufe, so Becker-Huberti, ist die Verbindung zwischen der Fastenzeit im Advent und der Fastenzeit vor Ostern.
Und die Geburt selber ist natürlich auch verbunden mit Ostern. Denn die Symbolik des Taufens besteht ja darin, mit Christus zu sterben und mit Christus aufzuerstehen. Das finden Sie wieder in den alten Taufbecken, die alle achteckig sind. Die achte Ecke der Taufbecken kennzeichnet eben diese Wiederauferstehung, die der Täufling mitvorlebt. Er wird untertaucht unter die Wasseroberfläche, weil alles, was unter der Wasseroberfläche ist, ist der Tod und durch den Tod gekennzeichnet und wird herausgezogen als neuer Mensch. Diese Parallele, die haben Sie bei der weihnachtlichen Vorbereitung genauso wie bei der österlichen.
Und das ist ja schon eine interessante Gemeinsamkeit, wobei sich natürlich die Frage stellt, wann und warum haben sich dann die Menschen von dieser Tradition des Fastens im Advent verabschiedet?
Also während der Fastenzeit war es ja so, man durfte kein Fleisch essen und auch nichts, was Milch enthält. Im Mittelmeerraum waren diese Regeln relativ einfach einzuhalten. In der Nähe des Meeres konnte man auf Fisch ausweichen und statt Butter oder Sahne gab es eben Olivenöl. Das sah in Mittel- und Nordeuropa ganz anders aus. Die wenigsten hatten Zugriff auf solche Produkte.
Und das erklärt, warum das Fasten auch so unbeliebt war. Aber wie ist es denn dann tatsächlich zum Abbruch dieser Tradition gekommen?
Ja, weil diese Tradition immer mehr unterlaufen wurde. Im 14. und 15. Jahrhundert versuchten zum Beispiel ganze Städte und Territorien päpstlichen Dispens zu erhalten, also die Erlaubnis, Fastenregeln teilweise oder ganz aussetzen zu dürfen. Bezeichnet wurden diese schriftlichen Befreiungen als Butterbriefe. Die gab es aber nicht einfach so, sondern nur gegen Geld, den sogenannten Butterpfennig.
Butterpfennig und Butterbrief, was steckt dahinter?
Zurückzuführen ist das wohl auf das Jahr 1491, als nämlich der sächsische Adel bei seinem Fürsten beantragte, das Butterverbot in der Fastenzeit aufzuheben. Daraufhin wandten sich Ernst von Sachsen und sein Bruder Albrecht der Beherzte mit einem Bittbrief an Papst Innozenz VIII. Der erteilte Dispens und dem Dresdner Christstollen durfte nun Butter hinzugefügt werden. Deine Frage vorhin war ja, wann und wie es zum Abbruch der Tradition des Fastens im Advent gekommen ist. Und die Belastung dieser religiösen Praxis mit kirchlichen Vorschriften war sicher ein entscheidender Grund. Das Ende kam dann mit dem ersten einheitlichen Gesetzbuch für die katholische Kirche, dem Codex Juris Canonici.
1918 erscheint das neue Kirchenrecht und in diesem neuen Kirchenrecht ist die Adventzeit nicht mehr als Fastenzeit gekennzeichnet. Das heißt, hier bricht diese alte Tradition ab. Das heißt, die weltkirchliche Vorschrift existiert nicht mehr.
Wie bewertet denn der katholische Theologe Manfred Becker-Huberti diesen Traditionsabbruch?
Also aus seiner Sicht ist damit etwas ganz Wesentliches verloren gegangen. Denn Fasten meine eigentlich, sich darauf zu konzentrieren, wie Christus zu leben. Und das bedeutet, für andere zu leben und barmherzig zu sein.
Es geht darum, Mensch zu sein und teilzunehmen an dem Schicksal anderer. Bereit zu sein, einzugreifen, wenn es dem anderen dreckig geht oder an den Kragen geht. Und zu helfen. Und das sind Dinge, die wir wieder lernen müssen. Das Weggucken ist falsch. Das sich in Sicherheit wiegen ist genauso falsch. Und genau das meint diese Zeit des Fastens, nämlich den Wecker wieder richtig einzustellen, der uns steuert auf das eigentliche Ziel hin. Unser Ziel ist letztendlich nicht Weihnachten, sondern der Himmel. Und diesen Himmel erreichen wir über unsere Mitmenschen. Der Weg der Barmherzigkeit ist der Highway in den Himmel.
Wir haben gehört, dass man sich in der katholischen Kirche freikaufen konnte vom Fasten. Und solche Praktiken hat doch Martin Luther scharf kritisiert. Wie hat er denn reagiert? Also hat er das Fasten abgeschafft, das radikal verurteilt?
Das habe ich Anselm Schubert gefragt. Er ist evangelischer Theologe und Professor für Kirchengeschichte an der Uni Erlangen-Nürnberg.
Martin Luther hat das Fasten zunächst beibehalten, allerdings nicht mehr wie in der katholischen Kirche als kirchliches Gesetz und als verdienstliche Pflicht, sondern als, wenn man so sagen will, christlichen Ratschlag. Die Idee bei Luther war, dass der gerechtfertigte evangelische Christ zwar vor Gott als gerecht gilt, aber er durch seinen irdischen Körper immer noch mit der Welt verflochten ist. Und dieser irdische Körper muss beherrscht und besiegt werden, sagt Luther, denn in ihm herrscht immer noch die Sünde. Und so empfiehlt Luther Fasten als sozusagen therapeutische Maßnahme, um den Körper zu züchtigen und ihn der Seele unterzuordnen und zu unterstellen. Also im Grunde als medizinische, pädagogische Maßnahme zur Beherrschung des Körpers.
Aber auch von dieser Fastentradition ist ja in der evangelischen Kirche eigentlich nichts mehr übrig.
Also Anselm Schubert sagt dazu, dass spätestens im Jahr 1522-23 das Fasten in den meisten evangelischen Territorien abgeschafft war.
Und so war das Fasten, das erste kirchliche Gesetz, das sozusagen mit der Entdeckung der Freiheit eines Christenmenschen fallen gelassen worden ist. Im Laufe des 16. Jahrhunderts hat es immer wieder Versuche gegeben, diese Form von pädagogischem Fasten, wie ich das mal nennen möchte, auch in den Kirchenordnungen evangelischer Kirchen zu verankern. Es scheint aber keinerlei große Wirkung gehabt zu haben.
Interessant in diesem Zusammenhang ist ein Buch über das Fasten, erschienen in diesem Jahr und verfasst vom schweizerischen evangelischen Theologen Ralf Kunz. Er plädiert dafür, das Fasten wiederzuentdecken. Die Reformatoren hätten sehr wohl um die befreiende und heilende Wirkung gewusst. Überlagert sei das aber gewesen von der Kritik an einer Fastenpraxis, die überwuchert gewesen sei von kirchlichen Vorschriften.
Ja, und doch gilt ja in ganz vielen Bereichen, niemals geht man so ganz. Das gilt ja auch fürs Fasten, das ist ja auch längst wiederentdeckt worden. Allerdings sehr häufig außerhalb religiöser Bezüge. Also ich nenne nur mal die Stichworte Heilfasten, Intervallfasten, Klimafasten, Handyfasten, Internetfasten. Also Menschen ahnen sehr wohl, dass weniger mehr sein kann und für das eigene Wohlbefinden, die Gesundheit oder die Umwelt es auch einen Wert haben kann, wenn man eben verzichtet oder fastet. Und auch die Kirchen versuchen doch, das Fasten wieder populär zu machen. Also ich denke da zum Beispiel an die ökumenische Aktion 7 Wochen ohne vor Ostern.
Ja, auch darauf habe ich Anselm Schubert angesprochen. Bei 7 Wochen ohne ist es ja so, dass viele Menschen sich beteiligen, die mit Kirche oder Religion gar nichts im Sinn haben.
Ein Hintergrund dieser Bewegung ist Konsumkritik. Es geht vielleicht weniger um Verzicht als solchen, als um den Beweis, dass man selber dem flagranten Konsumismus der Gegenwart nicht völlig ungeschützt ausgeliefert ist, sondern eben auch mal einen Januar ohne Alkohol oder einen März ohne Fleisch haben kann.
Und der evangelische Theologe erwähnt auch die ökologischen Gründe, die Menschen zum Verzicht bewegen.
Das heißt, es scheint eine komplexe Lage zu sein, die dazu führt, dass Leute sich mit diesen alten Traditionen wieder beschäftigen, ohne notwendigerweise den religiösen Überbau mit einkaufen zu wollen.
Fasten als Verzicht auf Zeit, das liegt im Trend, haben wir gerade gehört. Dabei wäre Verzicht in viel größerem Stil nötig. Das sagt Jean-Pierre Wils. Er ist belgischer Hochschullehrer, Philosoph, Medizinethiker und Theologe. Von ihm ist ein Buch erschienen mit dem Titel Verzicht und Freiheit – Überlebensräume der Zukunft. Und Brigitte, du hast mit Jean-Pierre Wils gesprochen.
Ja, und eingestiegen bin ich mit einer Erfahrung als Zeitungsleserin. Ich finde es wirklich auffallend, in wie vielen Artikeln Wachstum als Grundlage unseres Wohlstandes geradezu beschworen wird. Jean-Pierre Wils dagegen setzt sich kritisch mit dem herkömmlichen Wachstumsbegriff auseinander. Deshalb habe ich ihn zunächst gefragt, ob Wachstum für ihn ein Reizwort ist.
Es ist für mich keine Reizvokabel, aber es ist ein Imperativ. Und im Grunde stehen immer 2 Ausrufzeichen hinter diesem Begriff. Dieser Imperativ, glaube ich, ist doch also mittlerweile an eine Grenze gelangt. Wir wissen jedenfalls, also dass wir an eine harte ökologische Grenze geraten sind. Also die Frage muss erlaubt sein, welche Art, welche Qualität von Wachstum wir uns jetzt und in naher Zukunft noch leisten können.
Sie zitieren eine These des Buchautors Ulrich Wegst. Er sagt, der Verzicht wird die herausragende Kulturtechnik des kommenden Jahrzehnts sein. Das Problem aber aus Ihrer Sicht, so schreiben Sie es jedenfalls, der Verzichtsbegriff befindet sich in der Schmuddelecke unseres Vokabulars. Wie ist er da hingekommen und wie ließe er sich dort wieder herausholen?
ist ja nicht alleine in dieser Schmuddelecke unseres Vokabulars geraten. Auch Begriffe wie Grenze, wie Verpflichtung, erst recht Begriffe wie Verbot und Verzicht. Und der Grund hängt natürlich damit zusammen, dass etwa ab dem späten 18. Jahrhundert sich in der Tat also Produktionsschübe ereignet haben, die nicht zuletzt materielle und technische Gründe gehabt haben und zusätzlich dann auch eine Art von Ideologie, also das heißt ein Bündel von Ideen, das da lautet, wir schaffen auf Dauer immer mehr Wohlstand für immer mehr Menschen. Also es gibt mit anderen Worten ein Junktim zwischen Wachstum in diesem klassischen Sinne des Wortes und der Erfolgsgeschichte, der bisherigen Erfolgsgeschichte der liberalen Demokratie. Nun glaube ich, dass diese Verbindung zwischen Wachstum und Demokratie außerordentlich wackelig geworden ist. Also die Naturbasis unseres Wirtschaftens ist enorm am Bröckeln. Was wir erleben, ist, dass sich überall um uns herum sozusagen Großkatastrophen ereignen, ökologischer Art. Also die deutlich darauf hinweisen, dass die Kipppunkte näher kommen und dass sie auch schneller und radikaler kommen als bisher erwartet.
Stichwort Kipppunkt. Sie argumentieren, Verzicht schränke unsere Freiheit nicht ein, sondern produziere sie erst. Und als Beispiel ist mir beim Lesen dazu ganz spontan die Corona-Pandemie eingefallen. In der Zeit nämlich, als die Konsummöglichkeiten so stark eingeschränkt waren, haben ja ganz viele Menschen erstmal wahrgenommen, wie wenig sie eigentlich brauchen. Und mein Eindruck ist, dass diese befreiende Erfahrung bei vielen noch nachwirkt, bei vielen aber eben auch nicht. Also Fernreisen zum Beispiel boomen wie nie. Das wird als Ausdruck persönlicher Freiheit empfunden. Sie würden vermutlich sagen, Irrtum, Fehldeutung von Freiheit.
Ja, also die Corona-Pandemie war in dem Sinne eigentlich eine ja fast schon vorbildliche Zeit, also dass wir da ein Stück weit erprobt haben, was es heißt, plötzlich mit Einschränkungen leben zu müssen, beziehungsweise auch leben zu dürfen. Ich glaube, diese Erfahrung sollten wir nach Möglichkeit nicht vergessen. Und wenn die Naturgewalten und auch diese Kipppunkten, also wenn die über uns kommen, dann werden wir irgendwann unter dem Druck der Umstände, und das heißt teilweise auch ungeordnet, mit erheblichen Freiheitseinschränkungen leben müssen. Also wir können nicht anders, als uns vorzubereiten auf Zeiten, also denen wir jedenfalls also bestimmte Freiheitsambitionen vermutlich nicht länger mehr werden realisieren können. Jedenfalls dann nicht, wenn wir noch ein Quäntchen Gattungssolidarität behalten wollen. Also zwischen Verzicht und Freiheit besteht überhaupt kein Widerspruch. Jedenfalls unter den neuen, auch ökologischen Bedingungen sind sie enger miteinander verknüpft als je zuvor.
Sie schreiben, der private Verzicht hat auf Dauer nur dann eine Aussicht auf Bestand und Erfolg, wenn ihm eine politische Dimension zur Seite gestellt wird. Das ist natürlich richtig und klingt auch einleuchtend, aber geht es jetzt nicht erstmal darum, den Einzelnen beim Umdenken zu unterstützen?
Ja, also ich glaube in der Tat, dass Verzicht zunächst einmal an die Bereitschaft des Einzelnen appelliert, nachzudenken über seine oder ihre Lebensweise. Dazu gehört vielleicht eine kleine philosophische Übung oder eine kleine philosophische Hilfe, sich über die positiven Aspekte eines Verzichts und die Notwendigkeit eines Verzichts zu verständigen. Also insofern kann der Einzelne seine Verantwortung diesbezüglich nicht externalisieren. Also das ist das eine. Das andere ist natürlich, auf die Dauer brauchen Menschen eine Umgebung. Das heißt, sie brauchen Institutionen und das sind in diesem Falle auch politische Institutionen. Eigentlich also die dieses Verhalten jedenfalls nicht konterkarieren, diese Übungen des Verzichts ein Stück weit auch unterstützen.
Also im ersten Teil dieses Podcasts haben wir uns beschäftigt mit einer speziellen christlichen Fastentradition, nämlich dem Fasten im Advent. Dieses Fasten zielt wie alles andere Fasten im Kern darauf, die eigene Wahrnehmung zu schärfen, gerade auch für die Lage und die Not der anderen Menschen. Nun ist diese Tradition weitgehend abhanden gekommen, quasi abgebrochen. Ist da etwas verloren gegangen, was jetzt beim notwendigen Umdenken eigentlich sehr hilfreich sein könnte?
Ja, da würde ich Ihnen zustimmen. Es sind natürlich im Laufe dieser starken Säkularisierung, die stattgefunden hat, und der anhaltenden nicht nur Entkirchlichung, sondern auch Entchristlichung unserer Kultur mit Sicherheit auch Traditionsbestände abhanden gekommen, die außerordentlich nützlich sein könnten. Also diese Zwischenzeiten der Askese oder des Fastens oder der Verzichtsübungen, die sind eigentlich niedergewälzt worden in den letzten Jahrzehnten. Und es gehört, glaube ich, einiges dazu, sie zu revitalisieren. Also es ist, denke ich, auch eine starke Aufgabe der Kirchen in diesem Zusammenhang, diese asketischen Übungen und diese Verzichtsübungen wieder ins Gedächtnis zu rufen. Sie sind ja auch nicht nur immer Übungen für den Einzelnen gewesen, sondern auch Akten der Solidarität mit Menschen, die nicht im Überfluss leben. Es sind also Versuche, sich ein Stück weit einzufühlen, also geradezu körperlich, leiblich auch einzufühlen in eine Situation, die mit Begrenzungen auskommen muss. Und das ist, denke ich, genau die Situation, die auf uns in Zukunft wartet.
So sieht es der Philosoph und Theologe Jean-Pierre Wiltz. In seinem Buch »Verzicht und Freiheit« zitiert er auch Gedanken des Schriftstellers John von Düffel über die Askese. Ein Begriff, der in seiner ursprünglichen Bedeutung meint, Einübung einer Lebenshaltung. John von Düffel schreibt dazu Folgendes.
Das größte Missverständnis der Askese ist der Verzicht. In der Askese der Zukunft, die aus keiner Religion kommt und keinem System dient, geht es nicht ums Verzichten. Es geht darum zu erkennen, wie wenig ich brauche. Was brauche ich wirklich? Askese in wenigen Worten ist die Übung der Konzentration auf das Wesentliche. Eine Verständigung mit sich über die Frage, worauf es ankommt. Das Wenige ist die Methode, um das Wesentliche zu erkennen. Wenn das Wenige dem Wesentlichen entspricht, ist das Glück.
Fasten im Advent, was der Verzicht mit Freiheit zu tun hat. Das war heute unser Thema in Vertikal Horizontal, dem Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft. Sie können diesen Podcast nachhören in der ARD Audiothek oder man findet ihn auch unter ndr.de/info.
Für Anregungen, Lob und Kritik wie immer unsere Mailadresse Vertikal Horizontal in einem Wort, vertikalhorizontal@ndr.de. Wir danken fürs Zuhören und für Ihr Interesse und eine friedvolle Adventszeit wünschen Brigitte Lehnhoff
und Florian Breitmeier. Tschüss. Tschüss.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.